Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Das ist jetzt natürlich etwas, was jemand sagt, der sehr, sehr nah an Kurt Cobain dran gewesen ist und die auch befreundet waren. Und deshalb hat ihn das ja auch wahnsinnig getroffen. Genauso übrigens wie der Tod von Taylor Hawkins. Aber der Treiber war fehlende Selbstliebe.
Und Dr. Burak Yildirim.
Gerade der Bereich Künstlertum ist ja ein sehr, sehr schwieriges Pflaster, weil man ja letztendlich völlig unabhängig von eigenen Emotionen und Befindlichkeiten ja eben auch ein Stück weit abliefern muss.
Es geht ja in diesem Podcast sehr oft um die Seele, aber dieses Mal geht's aber mal richtig ins Eingemachte und vor allen Dingen eben um die Selbstliebe. Und wenn die Selbstliebe nicht stimmt, dann wird's mit der Seele auch recht schwierig. Burak Yildirim, herzlich willkommen zurück. Und ich glaube, du kennst bestimmt den einen oder anderen Kandidaten, eine oder andere Kandidatin, die Probleme hat mit der Selbstliebe und dementsprechend einfach auch die Seele, die etwas drunter leidet, oder?
Leider ja. Ich grüße dich, mein Lieber. Wie ich ja schon zum Ende der letzten Folge gesagt habe, super Thema. Bin sehr froh und glücklich, dass du das ausgebuddelt hast aus deinem Repertoire, Themenrepertoire. Und ganz toll, ganz tolles Thema. Ich glaube, da können wir ein bisschen was zu erzählen, der ein oder anderen abholen. Vielleicht auch unsere eigene Selbstliebe so ein bisschen in den Raum kehren oder herauskehren. Schauen wir mal, wenn das jemand hören möchte.
Ja.
wird gut. Freue mich sehr drauf.
Bin ich auch gespannt. Bevor wir eintauchen, wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Gut, sehr gut. Hat jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt mit dieser Thematik zu tun, aber ging um meinen Sohnemann, der jetzt pubertär natürlich, da gibt's immer mal wieder neue Themen, auch Themen mit seinen Freunden und in der Schule und so weiter und so fort. Aber der hatte jetzt einige Wochen während der Schulzeit so ein, zwei Problemchen, also vor allen Dingen hinsichtlich, dass zwei, drei Jungs aus seiner Klasse, mit denen er sich in unserer Annahme, aber auch so, wie er immer beschrieben hat, und wir haben die Jungs ja auch ab und zu erlebt gemeinsam, gutes Verhältnis gehabt hat, und dann ist das so ein bisschen gekippt. Es gab etwas Stress, Meinungsverschiedenheiten und so, ich sag mal, pubertäre Rüpeleien, die man so austauscht, und darüber war er sehr sehr enttäuscht auf der einen Seite, weil er für sich gedacht hat, das sind doch meine Freunde, also ja. Ne, wie kann man so miteinander umgehen, und einiges passte einfach nicht so in sein Wertebild, damit kam er einfach nicht zurecht. Und er hat dann Gott sei Dank das Gespräch gesucht, und wir haben es auch mit ihm gesucht. Es ist natürlich schwer, sich da dahingehend hineinzuversetzen, weil natürlich jeder kennt das aus seiner eigenen Schulzeit, aber jeder ist nun mal anders, jeder geht auch anders mit diesen Themen um. Wir haben ihm dann gesagt, ob er sich vorstellen kann, dass von seiner Seite aus irgendwas falsch gelaufen ist, dass er vielleicht falsch reagiert hat oder sich falsch verhalten hat, dass er darüber einfach mal nachdenken soll, und hatte dann sicherlich auch getan und meinte, nee, er findet keinen Anpack oder banal gesprochen, er findet keinen Fehler bei sich im System. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gibt's nur die Möglichkeit, dass du dich letztendlich von der Thematik so verabschieden musst, du musst die ignorieren. Und du musst letztendlich deinen Weg gehen, weil dann scheint der nicht zu passen. Und wenn einer von den Jungs oder die Jungs insgesamt der Meinung sind, dass sie sich falsch verhalten haben, dann werden die sich bei dir melden. Und so sind wir dann unter anderem auch in die Osterferien gegangen, wo ja natürlich gar kein Kontakt bestand zu den Freunden in der Schule. Und dann ging die Schule wieder los, und ich war natürlich ein bisschen gespannt, ob er was zu erzählen hat, aber hatte er auch und sagte, die Schule war gut und einer der Jungs hätte sich bei ihm entschuldigt. Wow. Und ihm gesagt, dass das völlig scheiße gewesen wäre, wie er sich verhalten hätte und völlig falsch. Und hätte ihm und hätte ihm dann als Friedensangebot ein Kinderriegel geschenkt. Und jetzt muss man.
Große Geste.
Ja. Aber jetzt ist so, und er hat dabei sofort geschmunzelt, und zwar aus folgendem Grund. Für mich, in meiner Welt, sind alle Produkte, Schokoladenprodukte von Kindern, das ist ein ganz, ganz großes Zeichen. Mhm. Also du musst dir das so vorstellen, wenn Ostern ist oder Weihnachten und es gibt ja wirklich, Gott sei Dank, meistens ganz, ganz tolle Schokolade zu diesen Feierlichkeiten.
Mhm. Ich weiß genau, was du meinst. Ja.
Und ich komme trotzdem nicht drumrum, immer an die Kindersachen von meinen Kindern zu gehen. Egal, ob das diese großen Eier sind oder irgendwelche Bons oder Kinderriegel oder was auch immer. Und weil die das halt wissen und auch sofort ihre Sachen verstecken, weil die sind echt nicht sicher vor mir, wusste er natürlich in dem Moment, wo er von seinem Kumpel ein Kinderriegel geschenkt bekommt, dass das natürlich in meiner Wahrnehmung das ist wie die Friedenspfeife früher
besser.
Bei den Apachen.
Ach, ja. Richtig, bei Winnetou.
Richtig. Und ich fand, weil es war ein wochenlanger Prozess, muss man sagen, den er da begleitet hat und der wirklich an ihm genagt hat. Und da wir nie dabei sind und auch natürlich weder auf dem Pausenhof dabei sind, noch in den Unterrichtsstunden und wir nur seine Wahrnehmung kennen, ist es natürlich für uns auch schwer, unbefangen zu beraten als Elternteil, ne? Und aber ich fand, wir hatten halt einen guten Weg gefunden und dass jetzt zumindest diese Entschuldigung gefolgt ist. Ich meine, wir wissen, Jugendliche, das kann morgen schon wieder anders sein. Aber trotzdem fand ich's für ihn gut, weil er Haltung bewiesen hat und einfach auch überzeugt war, dass das Verhalten der Gegenseite nicht richtig ist und dafür jetzt irgendwo ein Stück weit belohnt worden ist. Fand ich super, fand ich gut.
Vielleicht ist das, ist der Kinderriegel auch das größte Faustpfand auf der anderen Seite. Also vielleicht gibt es ja eine Familie Jellerim 2, die den Wert eines Kinderriegels genauso hoch hängt. Also scheiß auf einen Klumpen Gold, scheiß auf einen Honig, scheiß auf irgendwas.
So ist es.
So, Also man darf das. Also das meine ich jetzt wirklich ernst, man darf das gar nicht beschmunzeln, weil ich kann mir vorstellen, dass Kinder haben ihre eigene Währung immer und immer wieder.
Ja.
Und wenn, kann es sein, dass das für ihn, dass ihm das richtig wehgetan hat, dann auch den Kinderriegel hergeben zu wollen müssen, wie auch immer.
Vielleicht.
Dass das wirklich für ihn, vielleicht war es der letzte Kinderriegel für den April. Boah, was ist Hammer. Das für eine... Ja, das. Tja, ich find's groß. Ich find's wirklich groß. Ich kann dir von einem sehr schönen Moment erzählen auf meiner Seite, der mich wirklich geflasht hat. Ich bin nicht gut ich bin kein Ornithologe, um das mal so zu sagen. Also ich kann jetzt eine Amsel von einer Kohlmeise unterscheiden und von einem Spatz. Dann endet das Ganze aber auch. Und ich werde wach vor ein paar Tagen von einem unfassbaren Krach. Ich denke mir, boah, welcher Vogel ist denn da gerade am Start? Ist hier irgendwie ein, keine Ahnung, irgendwas aus fernen Ländern am Start, ein Sound, den ich noch nie gehört habe? Und ich habe noch nicht recherchiert, ehrlicherweise, wie es um diese Gattung oder dieses Modell Vogel bestimmt ist. Auf jeden Fall dachte ich, ich gucke raus und ich habe so ein Auto mit einem, das recht hoch ist, aber mit einem Softtop. Und ich gucke raus und da sitzt ein sehr hysterischer Vogel, der das gesamte Auto schon zugekackt hat. Und ich denke so, oh Mann, boah, wie kriegst du das denn? Ich fing schon an zu googeln irgendwie, so wie kriegt man ein Cabrio-Verdeck wieder von Vogelscheiße frei und so. Und dann denke ich, gucke ich mir diesen Vogel so an und denke, das ist doch eine Bachstelze. Ich habe noch nie, also ich schwöre, ich habe noch nie eine Bachstelze gesehen in meinem Leben. Und gucke dann in diesem Internet und es war tatsächlich eine Bachstelze. Ich habe das Cabrio verdeckt gar nicht und der hörte gar nicht auf, der beruhigte sich gar nicht. Oder vielleicht ist es auch eine Sie. Wir haben noch nicht miteinander gesprochen. Und dann sah ich einen Tag später unseren Kater auf dem Dach des Autos liegen. So nach dem Motto, Vögelchen, das ist schön, dass du so aufgeregt bist. Jetzt weiß ich, wo du bist. Und mach mal. Einen Tag später wiederum, nachdem ich das Cabrio verdeckt wieder befreit hatte, das Softtop wieder befreit hatte, sah ich den Kater wieder oben drauf liegen und sah einen Vogel im Auto, der nicht rauskam, nämlich die Bachstelze. Da wusste ich auch genau, wie er reingekommen ist. Es gibt ein ganz kleines Loch, das ist ein Reißverschluss, der nicht ganz zugeht, wegen Heckklappe, bla. Und genau da ist die Kollegin vermutlich mal reingekommen. Und ich guckte dann, habe erstmal den Vogel befreit, der sehr laut schimpfend sich von dannen machte, von dannen zog. Und ich guckte so rein und dann sah ich irgendwie so, dass der Vogel schon angefangen hatte, im Auto sich's gemütlich zu machen und ein Nest zu bauen.
Stark.
Es war sehr, ja, es war, weißt du, warum es stark war? Erstens, ich hatte noch nie eine Bachstelze gesehen. Und ich war mir sicher, es ist eine Bachstelze und es war eine. Ich weiß aber eigentlich nicht, wie es nochmal, wieso um die bestellt ist, weiß ich nicht. Und ich habe sie gerettet, obwohl sie mir alles zugekackt hat, auch innen im Auto, vor lauter Panik. Und ich dachte mir so, was für ein wunderschöner Vogel, was für ein tolles Gerät, was für ein Sound, was für ein Leben da drin steckt. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, ob er irgendwie sein Männchen gerufen hat und gesagt, hey, komm, lass mal irgendwie Gas geben. Ich baue schon mal das Nest und wir können mal knick-knack. Und irgendwie so muss es gewesen sein. Weil die andere Bachstelle oben auf dem Dach saß und das Ganze sich angeguckt hat. Es war einfach, du merkst, der Frühling ist wieder da. Es ist Leben da. Deshalb erzähle ich diese ganze Geschichte auch. Das ist, es ist Natur. Es ist, einfach ein Erlebnis und es ist schön, das einfach zu sehen und das zu erleben und auch diesen, nicht nur den Sound, der für mich wirklich neu war, sondern auch zu merken, es wird Frühling, die Natur fängt wieder an zu leben, ein neues Leben beginnt. Dafür steht das ja alles, also so diese Szene und das hat mir deshalb gut getan. Weißt du warum? Weil einige Tage vorher zwei Bäume von einem Hirsch angefressen wurden. Und welche Bäume? Na?
Die Kirschbäume.
Die Kirschbäume. Die Montmorency. Ja,
Montmorency.
Sauerkirsche.
Sehr klar.
Sie lebt noch. Ich habe sie gerettet, aber der Hirsch war groß. Und er hat auch das Gitter drumherum, das Schutzgitter, weggerissen. Ich habe es an dem Hirschkot oder Rehkot, was auch immer, gesehen. Dass es ein solches Tierchen war. Sie werden überleben, das ist die gute Nachricht.
Gott sei
Aber Dank. Auch die sind wach geworden. So. Tut mir leid, das wurde ein bisschen länger.
Die würde ich gern sehen. Die Bäumchen bei dir.
Das mache ich doch mal im Foto. Die fangen jetzt an. Ja, die fangen an zu blühen.
Ehrlich.
Die zeige ich dir, mache ich ein schönes Foto. Dann kannst du mal der Aprikosenbaum, der ist, der hat die mögen die nicht. Aprikosen finden Rehe doof, scheinbar.
Für alle, die sich wundern, warum wir uns über einen Kirschbaum unterhalten und freuen, möchten wir die Folge über Nahrungsergänzungsmittel nochmal ans Herz legen. Da wird das Geheimnis um diesen sagenhaften Baum erklärt.
Wunderschön, wunderschön. Eine meiner Lieblingsfolgen, so viel kann ich sagen, hat mir so viel gegeben. Ich weiß nicht, wie lange ich gesucht habe, um zwei von diesen Montmorency Sauerkirschbäumchen zu finden, um sie käuflich zu erwerben, um sie mir schicken zu lassen. Wahnsinn, Wahnsinn,
völlig
Wahnsinn. Ja, mir hat's in der Seele gut getan. Und die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hin? Selbstliebe, mit Selbstliebe hat jetzt irgendwie die Baustelle nichts zu tun, aber du hast so ein bisschen gespoilert vorhin und jetzt bin ich neugierig geworden, wahrscheinlich jeder draußen auch. Welche Erfahrung hast du so gemacht mit fehlender Selbstliebe?
Oh, ja, also ich selber, Gott sei Dank keine, da ich, also vielleicht nochmal vorweggeschickt, natürlich sollte man jetzt die Begriffe Selbstliebe oder Narzissmus und so weiter bitte nicht in einen Topf schmeißen. Ich glaube, jeder, der uns schon mal zugehört hat oder uns persönlich kennt, der kann sich schon vorstellen, dass es hier nicht um Narzissmus geht, sondern dass es darum geht, wie man durch ein positives Selbstgefühl, vor allen Dingen auch Selbstwertgefühl, sich ja mental stabilisieren kann, mental aufrichten kann, mental pushen kann und vielleicht auch sogar so ein Stück weit unabhängig machen kann, unabhängig von externen Einflüssen, auch Thema externe Anerkennung, Hashtag Belohnungssystem. Und ich glaube, darüber macht es Sinn, und zu sprechen, das definitiv, und auch eine ganze Folge zu widmen. Du hattest ja bei der, zum Ende der letzten Folge gesagt, darüber kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen.
Ja.
Nicht nur eine eigene Folge. Mhm. Und sehe ich absolut genauso. Ich denke, dass die häufigste Situation, wo ich über einen Mangel an Selbstliebe gestolpert bin, war wie meiner Meinung nach Gott sei Dank nicht der Mangel an eigener Selbstliebe, weil der ist sicherlich im gesunden Maße vorhanden. Aber wo ich sicherlich Situationen hatte, Kontakt hatte, Berührung hatte, war in Situationen, wo man mitbekommen hat, wie jemand auf Kritik oder auch Ablehnung oder auch positiv ausgedrückt auf Herausforderungen im Leben oder im Arbeitsleben getroffen ist oder im Sport und mit diesen vermeintlichen Rückschlägen und Anforderungen dann nicht umgehen konnte oder sich sehr emotional versucht hat, dagegen zu wehren. Weil man einfach auch nicht die Widerstandsfähigkeit zeigen konnte oder gehabt hat. Das ist für mich sicherlich so eine Variante der Selbstliebe oder des Mangels an Selbstliebe. Und ich glaube, rückblickend ist das, ja, sagen wir mal, der häufigste Berührungspunkt gewesen.
Ich habe so in Vorbereitung der Episode mal überlegt, was war eigentlich so oder ist der krasseste Fall, der mir einfällt, sehr spontan, wo mangelnde Selbstliebe fatale Folgen hat. Und gab viele, viele Geschichten innerhalb der letzten Jahre, die auch lustigerweise oder erstaunlicherweise auch was mit Sport zu tun hatten. Deshalb kann ich so ein bisschen erahnen, in welche Richtung es geht. Ich habe aber festgestellt, dass danke übrigens für den Hinweis, dass es nichts mit Narzissmus zu tun hat. Das liegt mir sehr am Herzen, weil ich genau diese, also da ist man ja sehr schnell eben in dieser Falle drin. Nur wenn man sich selbst liebt, muss man nicht ein Narzisst sein. Es kann auch eine ganz gesunde Form von Selbstliebe sein und sich einfach mögen und gut finden. Und das ist auch völlig in Ordnung, das auch an der einen oder anderen Stelle zu sagen, da wo es passt. Es ist aber nicht so angesagt, glaube ich, weil es oft angeberisch ist oder narzisstisch empfunden wird, leider. Im Zusammenhang mit Sport ist es mir sehr oft begegnet, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass da auch ein Stück weit Selbstoptimierung eine Rolle spielt und auf eine krasse Art und Weise. Ich weiß nicht, wie es im Fußball ist, aber auch da weiß ich, dass zum Beispiel der Körperkult ein enormes Thema geworden ist. Also bis hin wirklich zu, dass streckenweise schon junge Spieler in Jugendmannschaften mit 15 sich überlegen, wann sie erstes Tattoo stechen lassen. Dass der Körperfettgehalt gerne dann irgendwie bei 3% noch liegt. Damit auch bloß das Sixpack irgendwie erreicht wird. Und im Laufsport sehr, sehr verbreitet ist leider auch die Magersucht oder auch die Bulimie ganz konkret. und wo einfach auch so ein Idealbild hinterher gelaufen wird, im wahrsten Sinne. Und dann habe ich aber auch wieder gedacht, da kann man auch viel drüber erzählen und da gibt es auch viele krasse Beispiele und wir haben auch immer mal wieder sowas angerissen, auch wo sich Menschen was vormachen und wo auch Profisportler etwas suggerieren, was sie nicht sind. Auch was mit Selbstliebe zu tun. Also warum kann ich nicht zu mir stehen? Warum muss ich Geschichten erzählen, die gut klingen, aber die mit der Realität nicht viel zu tun haben? Und dann ist mir ein Fall aufgefallen von einer Frau aus dem Netz oder die in den sozialen Netzwerken sehr aktiv ist, die jeden Tag Posts absetzt, die verstörend sind. Wo jedes zweite Wort irgendwie das Wort Seele ist, wo du merkst, da ist jemand, der wahnsinnig mit sich hadert, da ist jemand, der wahnsinnig struggelt mit dem Leben und wo du auch feststellst, dass am Anfang, als sie damit begonnen hat, war irgendwie noch so eine gewisse Form von Anerkennung da und dass sie sich um ihre Seele kümmert und dass sie sich um ihre Selbstliebe kümmert, die sie propagiert und so weiter. Und dann wurde es immer stiller, weil niemand mehr das ertragen hat und weil das auch niemand mehr liken konnte, weil es eine Form angenommen hat, die irgendwie auch pathologisch wurde. Und ich bin momentan hin und her gerissen. Ich kann dir nicht sagen, spreche ich die einfach mal an oder tue ich es nicht? Frage ich einfach mal das, was sie da propagiert, ob sie das selber drauf hat? Also, wenn du zur Selbstliebe aufrufst und es immer stiller wird, weil das, was du schreibst, auch sehr wirr ist, ist die Frage, kann sie sich eigentlich selbst lieben? Oder welche Kräfte wirken da, dass sie so extrem nach vorne gehen muss und so extrem das auch highlighten muss? Ich bin unentschieden. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen, ist das anmaßend? Ist es es nicht. Aber es hat eine gewisse Tragik. Und jetzt kannst du diese Geschichte natürlich nehmen und skalieren, wenn du willst.
Gerne, aber du sagtest, das ist ein Social-Media-Kanal? Mhm. Ja, klar. Kommentar ablassen. Private Nachricht schreiben. Natürlich kannst du das. Ich meine, die eigentlich ruft sie ja sogar dazu auf, wenn sie sich öffentlich in der Form mitteilt und öffentlich in der Form kommunizieren möchte. Also auf jeden Fall. Oder wir laden sie einfach mal in eine Folge ein.
Genau.
Wir haben uns gedacht, wir machen aber so ein Abstecher in ein und Sub-Podcast Selbstliebe und da haben wir an sie gedacht.
Ja, genau.
Erzählen Sie die Frage ist so ja, was ist Selbstliebe? Also kann man das Frage. Definieren? Kann man gute das Frage. Definieren? Also was ist das? Ist das?
Wie definierst du es?
Also. Ja, ich habe mir mal ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, überlege. Also es gibt ein wunderschönes Zitat, was ich in der Recherche gelesen habe, das fand ich großartig, von Oscar Wilde, der gesagt haben soll, ich war nicht dabei, die Liebe zu dir selbst ist der Anfang einer lebenslangen Romanze. Das trifft natürlich so mein Notting Hill-Herz, ne? Also da gehe ich sofort.
Oh ja.
Da schmelze ich mit meinem Blätterteigherz. Und also es ist schwer. Was ist also sich selbst zu lieben, was bedeutet das? Also ich denke, das bedeutet eher erstmal zu akzeptieren, wer man ist und für was man steht, und gleichzeitig aber sich erlaubt und ermöglicht, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Also das wäre, wo ich denke, da kriege ich persönlich relativ viel unter, womit ich mich identifizieren kann. Mhm. Und gleichzeitig hast du aber ja im Grunde schon mit diesen Beispielen, ob das jetzt Thema Tätowieren war, niedriger Körperfettgehalt oder überhaupt das Ganze vergleichen. Und wir hatten das ja auch in einer anderen Podcast-Folge, der Hype und die Entwicklung im Bereich der Schönheitsmedizin, dass wir ja eigentlich immer so nach rechts und links gucken und wie machen es denn andere? Also wir sind, glaube ich, gar nicht bei dem ersten Unterpunkt, dass Selbstliebe bedeutet, sich zu akzeptieren, wer man ist und wofür man steht. Weil irgendwo, finde ich, scheinen wir ja dann doch von allen Seiten gezogen zu werden. Und dann ist natürlich mit Selbstliebe auch schwer.
Absolut. Ich gehe vielleicht einfach auch nochmal so ein bisschen zurück. Also in meiner Recherche für die Folge habe ich mich mit dem einen oder anderen auch unterhalten und auch mit einem ganz interessanten Wissenschaftsredakteur aus einer großen Redaktion hat mich gebeten, den Namen nicht zu nennen, deshalb tue ich es nicht. Aber der sagte halt einfach, es gibt ja wahnsinnig viele Theorien, wie kommt eigentlich überhaupt die Selbstliebe zustande? Und welche Gewürze braucht es dafür? Jetzt kann man da natürlich jetzt irgendwie schlechterdings irgendwie ein Rezept abgeben. Was aber, und da sagt er sich wirklich, wenn man dann mal in den Deep Talk geht mit Wissenschaftlern und mit Journalisten, die sich mit dem Thema schon lange beschäftigen, die sagen eben alle, das, was du in den ersten Jahren bei Kindern falsch machen kannst oder auch gut machen kannst vor allen Dingen, ist entscheidend für die Selbstliebe. Du holst das hinterher im Grunde nicht mehr wirklich auf. Das heißt eigentlich, deine Eltern sind ein Stück weit verantwortlich für das Level oder das Maß an Selbstliebe, das du hast. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen ein Appell für alle, die Eltern gerade geworden sind oder die es noch werden wollen, oder? Die mittendrin sind, einfach auch so einem Kind das Gefühl zu geben, du bist in Ordnung, so wie du bist. Es geht nicht darum, dass man ein Bild von seinem eigenen Kind hat, das man gerne erfüllt haben möchte, sondern es geht darum, auf das Individuum einzugehen und sich selbst ein Stück weit auch, wenn es schwerfällt, zurückzunehmen, weil wir natürlich alles wissen und besser wissen vor allen Dingen. Und auch Kindern zuzuhören. Du bist selber Vater und ich glaube, habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt, wie durch die Tatsache, dass meine Tochter auf der Welt ist, weil ich immer eins sehr klar vor Augen hatte, egal was das für ein Wesen ist, unterstütze es in den Stärken, die es hat, unterstütze es in den Willen, den es hat, unterstütze es eben in den Dingen, die sie schön findet und glaub nicht, dass es gut ist, Leitplanken zu geben, die deine Parameter sind im Leben, sondern lass sie ihre eigenen Parameter entwickeln. Und als ich mich dann mit dem, das ist ein Ressortleiter Wissenschaft, weiter unterhalten habe, sagte er, es gibt dann ganz verschiedene Statistiken darüber. Aber klar ist wohl, das ist wahnsinnig schwer. Also du kannst es nicht mehr hundertprozentig glatt ziehen, wenn du eben diese Selbstliebe nicht richtig erlernt hast oder das in dir hast. Du kannst natürlich ganz viel verändern und du kannst auch für dich was verändern und du kannst natürlich, wenn du arbeitest, auch an Punkte kommen, wo es dir besser geht. Aber das ist schwer und mir war wieder auch bewusst geworden, was ist das für eine krasse Verantwortung, die wir da so tragen als Eltern. Wie siehst du es?
Dass die Verantwortung krass ist, sehe ich genauso. Hat mich aber nicht davon abgehalten, ein paar Biester in die Welt mit meiner Frau setzen zu dürfen. Aber die Verantwortung ist ja fast schon, also wenn man sich mal zurücklehnt, gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind und letztendlich ja auch hilflos klein, die Abhängigkeit dieser Kinder von den handelnden erwachsenen Personen, das ist völlig verrückt im Grunde. Und auf der einen Seite macht man sich natürlich schon auch mal Gedanken, wird man dieser Verantwortung gerecht? Und auf der anderen Seite fühlt man sich aber auch großartig, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und deshalb hat das natürlich auch wiederum ein Stück weit mit Selbstliebe zu tun, weil du hast es wunderbar zusammengefasst, das, was die Eltern an Schritten, emotionalen, mentalen Schritten vorgeben und auch an mentale und emotionale Erziehung vorgeben, das bleibt letztendlich fast schon in der DNA. Und Umso wichtiger ist natürlich, dass man sich als Erwachsener mit oder ohne Kinder, unabhängig davon, sich eben dieser Selbstliebe oder der Selbstwertschätzung bewusst ist und sie vielleicht sonst auch tatsächlich in diesem neuen Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Das muss nicht immer bedeuten, dass jeder Kinder kriegen muss. Ich glaube, für gewisse Dinge wäre das schön, wenn viel mehr Leute Kinder kriegen würden. Mhm. Aber das ist nicht Thema unseres Podcasts. Aber es kann ja auch letztendlich zum Beispiel die Verantwortung für eine Gruppe von Mitarbeitern sein, der man eventuell vorgesetzt wird. Es kann im Sport sein, dass man so ein bisschen vorangehen möchte, mit oder ohne Kapitänsbinde. Wenn wir mal den Mannschaftssport auch oder den Schwenk zum Mannschaftssport nehmen. Und oft ist es ja so, dass wir meistens zu Leuten aufschauen, die eine sehr positive Energie ausstrahlen, die motivierend sind, die einen inspirieren, wo man einfach eine gewisse Bewunderung auch für eine Form der Echtheit, der Authentizität äußert. Und ich glaube, das sind häufig die Spiegelbilder von Menschen, die sich natürlich auch ein Stück weit selbst lieben müssen. Es gibt natürlich die andere Variante, mit, dass es auch gespielt ist, gerade wenn wir jetzt uns im Showbusiness bewegen. Ja. Aber ich glaube, dass auch dieses Gespielte häufig schwierig ist, dann permanent rüberzubringen. Ich bewundere Schauspieler, ich bewundere Sängerinnen, Tänzer, Künstler allgemein, die manchmal mehrmals am Tag, also vielleicht mal ein ganz anderes Beispiel, Zirkusartisten, die 3-4 Vorstellungen am Tag geben. Also wie die sich konzentrieren können, wie die eine Atmosphäre kreieren können in jeder einzelnen Vorstellung, dass man das Gefühl hat, boah, die machen das zum ersten Mal, die sind so motiviert. Nee, die machen das nicht zum ersten Mal, die machen es zum 100. Mal. Und das ist auch eine große Bewunderung, die ich hege. Ja. Aber ich glaube auch, das ist eben etwas, wo man eine Form der Selbstliebe übertragen bekommt, die man letztendlich auch für sich nutzen und umsetzen kann und auch in kleinen Tools auch erarbeiten kann. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, dass ich der Meinung bin, dass man sich zuallererst selbst akzeptieren lernen sollte. Also wer man ist, wofür man steht, wer man auch vielleicht sein möchte in Zukunft. Und da ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man so mit sich selber umgeht, wie man mit anderen idealerweise aus Motivationssicht auch umgehen würde. Hm. Und wenn man bei Fehlern, egal ob vermeidbare oder schwer vermeidbare, andere aufbaut, andere motiviert, Lösungswege zeigt, dann sollte man sich selbst gegenüber nicht genau das Gegenteil machen. Man sollte sich nicht verurteilen. Man sollte sich nicht an den Pranger stellen, um noch irgendwas aus sich herauszukitzeln. Weil ich glaube, aus einer Emotion heraus oder aus einer Situation heraus kann man immer auch mal negativ kritisieren oder auch mal unsachlich kritisieren. Aber man weiß, was das bei der Partei gegenüber in den meisten Fällen auslöst. Ja. Nämlich, dass die Person sich angegriffen fühlt, sich eher zurückzieht, vielleicht auch eine emotionale Reaktion zeigt. Und ich glaube, dass man mit diesen kleinen Tools, mit diesen kleinen Rollenspielchen, die man stumm oder auch in einem Selbstgespräch, also das rechts und links vielleicht sogar mitbekommt, artikulieren darf. Also wir kennen das ja aus dem Sport, vor allen Dingen aus dem Einzelsport, wenn sich Sportler und Sportlerinnen ja fast schon anpeitschen. Bei Tennismatches sieht man das zum Beispiel so oft, wenn die dann auf der Bank sitzen und fluchen teilweise vor sich hin oder geben sich selber Tipps. Ich meine, die sind sich sicherlich schon ein Stück weit bewusst, dass das auch alle anderen mitbekommen. Aber ich glaube, denen ist es auch einfach scheißegal. Weil sie einfach, ich brauche das in dem Moment, ich brauche jetzt diesen Input. Ich muss mich jetzt selber an Haaren aus dem Dreck ziehen. Und ich glaube, dass man das für sich auch entwickeln kann und nutzen sollte.
Schätz mal, wie lange ist es her, als sich Kurt Cobain das Leben genommen hat?
Boah.
So ein bisschen erschreckend, wenn man dann die Zahl wirklich weiß, wie lange das ist.
So, her. Lass mich mal, ich warte. 1992. Ja. Nicht gegoogelt.
Ja, es ist so 30 Jahre ist er tot.
Also? Ich bin schlecht in Mathe. 94?
94, ja. 5.
Ja, aber da war ich doch gut.
Ja, du warst super. Ich bin immer gut. Wieder fasziniert. Du kannst einfach zahlen. Du bist Naturwissenschaftler. Man merkt das. Doch. Woher muss
ich? Ich habe mir einfach so ein bisschen vorgestellt. Also ich bin ja musikalisch eher auf der anderen Seite von Nirvana oder Kurt Cobain immer gewesen. Aber mit der Truppe konnte ich immer was anfangen. Und dann habe ich mir so ein bisschen das Cover seinerzeit mit dem Baby im Pool nochmal vor Augen gerufen und habe mir gedacht, pass auf, da musst du 14, 15, 16 Jahre alt gewesen sein. Sonst würdest du dich wahrscheinlich gar nicht so dran erinnern. Und deshalb bin ich auf 92 gekommen.
Ja, also am 5. April 1994. Und während wir so sprechen, ist es erst ein paar Tage her, vor 30 Jahren. Das ist eine verdammt irre lange Zeit. Ich hab ja relativ lange Zeit, du weißt es auch, beim Radio gearbeitet. Und irgendwann habe ich den Drummer von Nirvana, der dann schon seine neue Band die Foo Fighters hatte, nämlich Dave, und dann der Frontman wurde, Dave Grohl, interviewt. Und danach hatte ich das Glück, irgendwie mit ihm länger noch zusammenzusitzen bei 2315 Bier. Und dann sagte er zu mir, interessant, dass du Kurt Cobain nochmal angesprochen hast. Diese Frage zu Kurt Cobain oder Fragen zu Kurt Cobain werden andauernd gestellt. Aber du hast mich gefragt, was war eigentlich der wahre Grund, warum sich Kurt Cobain das Leben genommen hat? Und der wahre Grund, warum sich Kurt Cobain das Leben genommen hat, und so sieht es zumindest Dave Grohl, ist fehlende Selbstliebe. Der war eigentlich am 5. April 1994 schon lange, lange eigentlich gestorben und tot, weil er überhaupt nicht einen Krümel an Selbstliebe hatte. Er hat selber wohl mal zu Dave Grohl gesagt, dass er mit Selbstliebe meint, für sich selber zu sorgen. Jetzt hat aber Kurt Cobain das natürlich ein bisschen falsch interpretiert, für sich selbst zu sorgen. Hat sich dann in einfach, weil er das nicht auf die Kette gekriegt hat, in Drogen geflüchtet und dann war das Ende im Grunde genommen auch schon besiegelt. Aber Jahre später, vor nicht allzu langer Zeit, ist auch der Drummer der Foo Fighters an einem Cocktail Drogen gestorben. Im März, das ist glaube ich auch schon wieder 2 Jahre her, Taylor Hawkins. Ähnlich übrigens vom Profil, also nicht vom Entschuldigung, immer noch husten. Nicht vom Gesichtsprofil, sondern einfach auch von der Diagnose. Das ist jetzt natürlich etwas, was jemand sagt, der sehr, sehr nah an Kurt Cobain dran gewesen ist und die auch befreundet waren und deshalb hat ihn das ja auch wahnsinnig getroffen. Genauso übrigens wie der Tod von Taylor Hawkins. Aber der Treiber war fehlende Selbstliebe. Der hat Musik gemacht, um Anerkennung zu kriegen, um für sich selbst zu sorgen im Sinne von Ruhm, Fame, was auch immer. Der hat Drogen genommen, weil er sich selbst nicht gut genug fand. Nur wenn er lustig war, nur wenn er, also hat ein völlig verzerrtes, komisches Bild gehabt. Nehme ich Drogen, bin ich noch lustiger, bin ich noch cooler, bin ich noch, werde ich noch mehr geliebt. Also er hat wirklich mit einer Konsequenz in Töpfe gegriffen, die komplett das Gegenteil ausgelöst haben von dem, was er eigentlich gebraucht hat. Eigentlich wahnsinnig, oder? Also irre,
ja, völlig irre. Und auch traurig.
Traurig, wahnsinnig traurig.
Definitiv traurig. Und auch schön natürlich, dass du aus einem Gespräch heraus das rausfiltern konntest und dass er dir gegenüber auch so offen gewesen ist. Weil natürlich ist er ein Bestandteil der Selbstliebe, die Selbstfürsorge. Und letztendlich sich emotional gehen zu lassen oder auch körperlich gehen zu lassen. Thema Drogen, da bin ich jetzt wirklich nicht mal ein Amateur, da bin ich einfach echt schlecht drin. Da habe ich nichts mit zu tun bisher gehabt.
Ja.
Aber das ist ja auch letztendlich eine Form des Raubbaus, sowohl körperlicher als auch sicherlich mentaler Natur. Und ist aber, wenn man so will, dass er sich vielleicht dann letztendlich hat mehr oder weniger eben gehen lassen und war nur auf wovon man sich ja dann abhängig macht, auf externe Anerkennung aus und auf Verkaufszahlen, aus verkaufter Hallen etc. Ist letztendlich, das sind halt Symptome definitiv einer mangelnden Selbstliebe. Und dass das letztendlich dann so tragisch endet, man hofft natürlich, dass es nie so weit kommt, wenn es aus nahezu erster Hand bestätigt ist, trifft das einen sicherlich auch nochmal ein bisschen anders, weil oft wird ja gerade bei Selbsttötungen auch häufig gemutmaßt einfach, ne? Woran könnte es denn gelegen haben? Und manchmal ist es dann schwammig in den Medien. Und so wie wir es ja vorhin oder wie ich es vorhin gesagt habe, gerade der Bereich Künstlertum ist ja ein sehr, sehr schwieriges Pflaster, weil man ja letztendlich völlig unabhängig von eigenen Emotionen und Befindlichkeiten ja eben auch ein Stück weit abliefern muss.
Mhm.
Und wenn das dann unter einem sehr, sehr geladenen Spannungsfeld passiert und auch einem mental geladenen Spannungsfeld, dann kann vielleicht am Ende des Tages dann leider Gottes nur die Selbsttötung der Ausweg sein, ne? Was es ja natürlich nicht sein sollte, weil man sicherlich, wenn man in diesen Bereichen unterwegs ist, man hat ja theoretisch Zugriff auch auf professionelle Hilfe, auf Therapeuten, denen man sich ja vielleicht auch öffnen könnte. Und sagen könnte, pass auf, wir gehen jetzt auf Tour und ihr müsst dafür sorgen, dass auf jeden Fall auch jemand aus dem Bereich der Psychotherapie mitreist.
Ja.
Und ich glaube da, also dieser pathologische Prozess, wenn man da keine Unterstützung hat, dann ist es natürlich auch schwierig, diese möglichen Ventile zu nutzen.
Hatte er nie, und das ist wahrscheinlich einfach auch ein Teil der Wahrheit noch mit on top. Denn er hatte wohl schon als Kind, im Alter von 9 Jahren, ist eine Hyperaktivität erkannt worden, musste eine Medikamente nehmen, also Ritalin. Und das war im Grunde genommen so der Anfang, ne, von des Übels im Sinne von, da war eben pathologisch auch so ein bisschen was los. Auch der Großonkel hat Suizid begangen übrigens.
Mhm.
Als Nevermind, das ist genau dieses Album, das du gerade eben angesprochen hast, 1991 erschienen ist im September, da war es auch so, dass er angefangen hat, seinen Drogenkonsum zu steigern. Und der hat Therapieversuche gemacht, noch und nöcher, aber später wurde dann noch eine bipolare Störung diagnostiziert. Das sind alles Dinge, die eigentlich auch bekannt sind, die aber auch letztendlich, ich wollte dieses Beispiel einfach auch nochmal ziehen, deshalb klar, weil der 30. Todestag, den sich jetzt vor kurzem gejährt hat, darüber hinaus aber dieser starke Satz, das ist einfach der Hunger und der Run nach Selbstliebe, den Kampf hatte er eigentlich schon viel, viel, viel früher verloren. Und natürlich will da jetzt auch langsam mal von weg, so ein bisschen die aus, also ein krasses Beispiel und ein Beispiel der ganz besonderen Art, aber jeder kennt diesen Mann eigentlich, jeder kennt die Musik kann mehr oder weniger was damit anfangen, aber was der Hintergrund da ist. Und da gibt es eben einfach auch irre Zahlen, die sind sehr unterschiedlich, wenn es darum geht, wie viele Menschen sind denn eigentlich davon betroffen, dass sie im Thema Selbstliebe, dass sie das eben nicht ausreichend tun, nicht ausreichend gelernt haben, nicht ausreichend mit auf den Weg bekommen haben. Zahlen sind da nicht so richtig valide, deshalb will ich nicht drüber sprechen, aber den Satz fand ich sehr, sehr interessant, für sich selbst zu sorgen. Und deshalb machen wir auch diesen Podcast, weil wir vielleicht einfach auch an der einen oder anderen Stelle das als Kernsatz ja auch immer wieder aufrufen. Wenn man sich um eine mentale Gesundheit kümmert oder mehr um die mentale Gesundheit kümmert, dann wäre es vielleicht auch ganz gut, sich um sich zu sorgen und für sich zu sorgen. Aber augenscheinlich ist es ja so, dass das recht schwierig ist für den einen oder anderen, oder? Wie siehst du das?
Ja, weil die Möglichkeiten, das zu tun, glaube ich, auf der einen Seite auf der Hand liegen, auf der anderen Seite man sich aber vielleicht nicht unbedingt tatsächlich ein Aha-Erlebnis davon verspricht, weil das Thema Selbstfürsorge, was, wie gesagt, meiner Meinung nach unter anderem ein Unterpunkt der Selbstliebe als Headline darstellen dürfte, ist letztendlich eben die Pflege von körperlicher und geistiger Gesundheit. Also sei es, dass man dann sagt, gut, jetzt, wenn ich gar keinen Sport mache, fange ich mit Sport an. Wenn ich Sport mache, steigere ich das Pensum. Mhm. Und unabhängig davon, ob ich jetzt ein Ziel verfolge, dass ich sage, komm, ich möchte jetzt mal einen Marathon laufen in einer gewissen Zeit oder ich möchte jetzt mal den einfach nur am Geißbockheim beim 1. FC Köln um den Weiher laufen, was auch immer. Mhm. Aber das ist sicherlich so ein Punkt. Dann ein ganz wichtiger Punkt, das Pflegen von sozialen Beziehungen. Und zwar auf physischer Ebene und nicht auf metaphysischer Ebene. Mhm. Und weil das ist auch eine Form des Sparrings in meiner Wahrnehmung. Es gibt auch noch einen schönen Satz bei dem Thema Selbstliebe, den ich so aufgegriffen habe. Und der lautet, deine Beziehung zu dir selbst setzt den Ton für jede andere Beziehung in deinem Leben. Heißt, du kannst dich bei sozialen Beziehungen auf beruflicher Ebene oder privater Ebene, freundschaftlicher Ebene, autoritärer Ebene, spielt gar keine Rolle. Kannst du dich halt so ein bisschen matchen und schauen, okay, wie komme ich rüber? Was stelle ich da? Wie wirke ich auf mein Gegenüber? Hört mir der Gegenüber überhaupt zu? Oder ist das Handy in der Hand oder liegt das mit auf dem Tisch und so weiter? Ja. Und ich glaube, dass man darüber unheimlich viel Energie ziehen kann und letztendlich dann eben ein authentisches Selbstbild erschaffen kann und schauen kann, okay, das ist jetzt so mein Wohlfühlbereich, in dem bewege ich mich. Und ein ganz, ganz entscheidendes Element, das hatten wir in einem Thema oder hatte ich in einer Thematik bei der letzten Folge auch nochmal kurz angerissen, ist, dass man sich selber auch Grenzen setzt und sagt, das möchte ich nicht machen oder das möchte ich nicht mehr tun. Weil Nein zu sagen, das fällt unheimlich vielen schwer. Kategorisch sich zu verpissen, das fällt vielen leicht. Unterzutauchen, zu ghosten, ne? Also das ist heutzutage, das ist heutzutage so.
Total, ja.
Also easy. Also das ist so easy, so wie stillschweigendes Abkommen, stillschweigende Vereinbarung.
Ja.
Und aber einfach mal zu sagen, immer ist echt ein guter Vorschlag, für mich nicht.
Ja.
Und auch das ist eine Form der Selbstfürsorge und eben auch des für sich selber Sorgens. Und wenn man das so ein bisschen gemacht hat, wenn man das so ein bisschen trainiert hat, im Kleinen, im Mittleren, im Großen, im sehr Großen, dann wird man letztendlich auch merken, dass das sicherlich gegenüber auch ein bisschen Respekt abfordern wird. Weil man einfach dieses Selbstgefühl hat, dieses Selbstbewusstsein hat und tatsächlich dann auch was darstellt. Und deshalb gibt es schon meiner Meinung nach viele kleine Möglichkeiten, sich da reinzuarbeiten und sich die für sich selber die eigene Anerkennung abzuholen und die Anerkennung oder die Abhängigkeit von externer Anerkennung zu reduzieren.
Ja, und interessant war, da kann mich, ich glaube, ich habe da das letzte Mal auch wieder drüber gesprochen in der letzten Folge, aber diesen zweiten krassen Fall, den ich dann irgendwie gehört habe und wo sich mir jemand anvertraut habe, hat, deshalb will ich da auch gar nicht zu tief einsteigen, aber ich will es allgemein halten. Da, wenn jemand nicht versteht, dass es nicht darum geht, in der Selbstliebe der große Hecht zu sein nach außen, sondern es darum geht, für sich das Gefühl zu haben, der große Hecht zu sein, dann ist etwas grundlegend falsch und auch krass, dass intelligente Menschen, erwachsene Menschen das nicht wirklich differenzieren können, oftmals, sondern und auch völlig sich auch teilweise gar nicht trauen, etwas für sich zu tun, für sich zu sorgen. Weil sie sofort das Gefühl haben, naja, aber das stimmt mir doch gar nicht zu, ich muss doch erstmal mich jetzt irgendwie um meine Familie kümmern und darum kümmern und meinen Job und mein was auch immer. Schon pervers, dass man sagen muss, dass es oftmals eine Menge Mut braucht, für sich selbst zu sorgen. Denn im Umkehrschluss bedeutet es ja, dass ich mich selbst priorisiere. Dass ich mir selbst rausnehme, ich tue etwas für mich und nicht für andere, bedeutet auch, dass das von der Zeit abgibt, die ich normalerweise in andere gebe. Nochmal, ob Familie, Job, was auch immer. Dazu dann aber auch zu stehen, um für sich selbst sagen zu können, ich bin okay, so wie ich bin. Ich brauche nicht noch ein Auto. Ich brauche nicht noch mehr Anerkennung, sondern ich kann gut mit mir selber sein und ich muss auch nicht der Kasper sein und tausend Leute rufen mich an und wollen mit mir irgendwie unterwegs sein, sondern ich kann auch einfach mal auf meiner Couch sitzen, ein Tagebuch schreiben und gut ist und gehe dann ins Bett. Sorge eben für mich und für meine Seele. Eigentlich ganz schön krass.
Aber fast der Ausgangspunkt, um letztendlich auch eine gewisse Form des Wertgefühls bei anderen auslösen zu können. Weil, ich hatte es ja vorhin gesagt, wenn man zu sich selbst eine gute, gesunde Beziehung hat oder auch stabil mit sich selbst ist, stabil im Inneren, stabil mental, dann ist man sicherlich auch in der Lage, erfüllende Beziehungen mit anderen aufzubauen und zu pflegen. Und dann ist man letztendlich auch erwünscht. Die Präsenz ist erwünscht, weil man viel zu geben hat, nicht materiell, sondern letztendlich auch viel emotional, viel Stabilität ausstrahlt. Und man muss letztendlich sich wirklich einreden, Tag für Tag, dass man für sich selbst die wichtigste Person ist. Und auch die Grundlage für letztendlich das Tun und Handeln, das Einwirken. Und wir hatten es ja in der letzten Folge auch anhand des Beispiels von dem ärztlichen Kollegen, den du skizziert hattest. Ja. Mhm. Dass der Antrieb, so viel leisten zu wollen und sich mehr oder weniger fast schon selbst aufzuopfern, der gewesen ist, dass die Familie abgesichert ist. Und mit mehr Selbstliebe ist das sicherlich tatsächlich auch dem wird Genüge getan, dass letztendlich die Person, die dann für die Stabilität und für die Sicherheit der Familie auch aufkommen soll und verantwortlich ist, das Ganze körperlich und mental gut übersteht.
Muss nicht unbedingt beantworten, aber würde mich mal interessieren. Was liebst du an dir selber?
Meine Geduld.
Deine Geduld.
Allerdings ich habe das relativ spontan jetzt gesagt und es gibt sicherlich Menschen, die hier zuhören und sich denken, was redet der denn da? Ich bin ein ungeduldiger Mensch dahingehend, dass ich gewisse Dinge, wo ich weiß, die müssen erledigt werden und die oder da möchte ich, das möchte ich jetzt abgearbeitet haben, da bin ich ungeduldig. Mhm. Was ich aber sehr toll finde, ist das Thema Geduld, wenn es um Ziele geht, wo ich den Prozess geduldig bis zum Erreichen des Zieles begleiten muss.
Ah, okay. Mhm.
Und das finde ich toll. Also etwas zu sehen, übertrieben vielleicht auch manchmal in dem einen oder anderen Thema, was andere nicht sehen, und den Weg dahin mit Pausen, Abstechern, Umwegen, Widerständen und drei Schritte zurück und immer noch das Ziel vor Augen und dahin zu kommen, diese Geduld, die finde ich gut. Hast du was?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Sachen, die ich so an mir ganz gut finde, ist meine Empathie und auch Klarheit, Dinge zu ordnen vielleicht. Für andere auch. Und das ist irgendwie schwer. Ich hab lange überlegt, woher kommt das eigentlich? Weil die Selbstliebe ist etwas, was, also ich bin so erzogen, also Selbstliebe ist eher so was, was dann schon auch so in Richtung Selbstlob geht. Deshalb fällt es mir auch schwer, darüber eigentlich zu sprechen. Aber ich kann nicht sagen, und das ist so ein bisschen kurios, ich kann nicht sagen, woher kommt das eigentlich, dass ich beide Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, so habe. Denn eigentlich ist es schon so, dass familiär, ja, mein Vater ist ein sehr empathischer Mensch, so auf seine Art und Weise. Der ist aber überhaupt nicht klar. Das ist ein Philosoph, der wahnsinnig lange braucht, um auf den Punkt zu kommen, der auch von einem Gedanken in den nächsten schwirrt und so fort. Also irgendwo auf der Strecke muss es etwas geben in mir, in der DNA, die dafür gesorgt hat. Dafür bin ich erstmal mir dankbar, dass ich es irgendwie geschafft habe, das zum Leben zu erwecken. Nochmal, weil es in der Familie jetzt irgendwie nicht übertrieben stattgefunden hat. Und ich glaube auch, dass das muss aber auch aufpassen, dass klingt so ein bisschen crazy. Muss wahnsinnig darauf aufpassen, dass ich mir beide Dinge erhalte. Kostet mich sehr viel Kraft. Weil wenn du grundsätzlich erstmal ein empathischer Mensch bist, das wirst du aber auch beobachten, wenn du dich als und das unterschreibe ich voll, als geduldigen Mensch, vor allem deine Geduld, dann bedeutet das auch, dass man im Umkehrschluss wahnsinnig an sich arbeiten muss, weil in diesen Zeiten wie heute Geduld zu haben, Empathie zu haben und auch Klarheit zu haben, das ist was glaube ich, das sind schon fast Oldschool-Werte, die streckenweise gar nicht angesagt waren lange Zeit. Also langsam ist es wieder im Kommen, kommt langsam wieder en vogue. Aber ich merke, ich brauche auch bei dem Wahnsinn, der da draußen los ist, und du bist genauso Unternehmer wie ich muss mir das hart erarbeiten, das nicht einfach mal wegzuschmeißen an der einen oder anderen Stelle.
Aber es lohnt sich.
Ja. Ja, unbedingt. Unbedingt. Das war jetzt zum Schluss nochmal sehr persönlich. Ich danke dir sehr für sehr viel Offenes und sehr viele neue Aspekte, die ich mitnehme in meinen Selbstliebe-Prozess, der auch immer noch arbeitet und der auch immer noch nicht abgeschlossen ist. Also ich bin safe, noch lange nicht am Ziel, werde es vielleicht noch nie hundertprozentig sein. Aber wer ist da schon? Und insofern danke für heute und ich freue mich auf die nächste Woche.
Ich bin auch, mein Lieber. Vielen Dank. Hab eine gute Woche.
Tito.
Und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.